Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich, diese Woche habe ich, Achtung, Emre Ertem, den Superstar, den Megacaster, den Mann, der hinter jedem großen Film steht.
Oh, hallo Emre. Vielen Dank. Hinter jedem würde ich so nicht unterschreiben, aber ich nehme die Blumen dankend an, lieber Alex. Es ist mir eine große Ehre, hier dabei sein zu können. Dankeschön.
Ich freue mich, dass du da bist. Ja, also ich fange mal einen Schritt weiter vorne hin. Es gibt ja so immer diese Ungerechtigkeit beim Film. Das heißt Ungerechtigkeit, wenn man nicht aus der Branche stammt, so wie wir oder vielleicht andere Zuhörerinnen und Hörer, dann kennen die Leute von Filmen ja meistens die Schauspieler. Vielleicht noch den Regisseur oder die Regisseurin, aber dann hört es schon auf, ne? Also für den normalen Kinozuschauer.
Ja.
Und eigentlich weiß ja keiner, was ein Riesengewerke dahinter ist. Und du bist Casting Director.
Das ist richtig, ja. Ich muss ein Zitat aus einem Zeitungsartikel, der mal über mich erschienen ist, wiedergeben. Dort stand ein Leben im Abspann. Und das hat es irgendwie ganz gut getroffen damals, als es auch um den Beruf des Casting Directors ging. In der Tat ist es immer noch ein Beruf, der vielen nicht geläufig ist. Ich sage mal dem Endverbraucher. Mhm. Auch wenn man, das muss man jetzt sagen, zum Beispiel in den diesjährigen Oscars das allererste Mal der Casting Director mit geehrt wurde. Ja. Und auch in Europa immer mehr der Beruf des Casting Directors auch bei den großen Filmpreisen berücksichtigt wirkt, wobei ich auch gleich betonen muss, dass ich, was Preise angeht, immer sehr zwiegespalten bin mit was bedeutet schon ein Preis. Es gab mal Matthias Brandt vor Jahren auf dem Filmpreis, was ich extrem sympathisch fand. Der hat den Preis gewonnen und den Deutschen Filmpreis und sagte dann, Leute, ich soll jetzt also der beste Schauspieler sein. Und es war ihm total sympathisch, unangenehm in Anführungsstrichen. Und er schaute dann zu seinen mitnominierten beiden Kollegen und sagte, ah, ich soll also jetzt besser sein als du. Das wage ich zu bezweifeln. Ich hatte einfach nur das Glück, jetzt hier stehen zu dürfen und den Preis in den Händen zu halten. Deswegen, wir alle geben in dem Beruf, den wir ausüben dürfen, und das sind nicht nur die Casting Director, sondern alle Gewerke, solange wir ihn leidenschaftlich und gewissenhaft tun, natürlich alles. Und deswegen, ja, das vorab zu dem Beruf des Casting Directors und der Wahrnehmung. Zu meinem Beruf. Ich bin tatsächlich das Bindeglied zwischen den Schauspielern und dem Regisseur/Produzenten. Der Auftraggeber ist immer der Filmproduzent. Der kommt zu mir und sagt, lieber Emre, ich habe hier ein ganz tolles Drehbuch, das möchte ich gerne verfilmen. Möchtest du diesmal lesen? Und wenn es dir gefällt, können wir mal darüber reden, ob wir nicht in diesem Falle zusammenarbeiten dürfen. Mhm. Ich lese dann das Drehbuch und wenn mir die Geschichte des Drehbuches gefällt und das ist für mich sogar noch wichtiger als meine persönliche Meinung zur Geschichte, wenn ich das Gefühl habe, dass die Dialoge so stark sind und dass die Figuren in diesem Projekt, in diesem Drehbuch oder dem Konzept so gut sind, dass ich damit ganz tolle, hochkarätige Schauspieler besorgen kann. Und mit hochkarätig meine ich bewusst nicht namhaft, sondern einfach hochkarätige, tolle Schauspieler, dann ist es für mich der ausschlaggebende Grund zu sagen, hey, ich habe echt Interesse, dass wir da zusammenkommen, weil es ist niemandem geholfen, wenn ich ein Projekt besetze, auch zu dem Wort besetzen können wir gerne nachher noch kommen, aber ich sage mal, ein Projekt mit Schauspielern besetze, welches ich nicht gut finde oder wo die Rollen nicht gut gezeichnet sind und am Ende dem Produzenten und Regisseur sage, kurz vorm Dreh, ja, tut mir leid, dass die Besetzung oder der Cast jetzt nicht so toll geworden ist, aber das Buch ist halt auch nicht gut oder die Rollen sind nicht gut. Wer soll das denn spielen? Oder ist doch klar, dass wir da viele Absagen kriegen. Dann brauche ich das Projekt nicht zu machen. Und ich erlebe das immer wieder und bin erstaunt über die Qualität, die mangelnde Qualität vieler Projekte, die wir alle vor allen Dingen aus Deutschland sehen. Und ich frage mich, wieso ist dieses Drehbuch überhaupt greenlightet worden? Warum warum gehen da Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Euros rein? Warum kann man da sich nicht hinsetzen und sagen, Leute, das Buch ist nicht gut, weil das Drehbuch ist das A und O für den Anfang. Und von dort aus, erst wenn ich ein gutes Drehbuch habe als Produzent, sollte ich anfangen, weiterzuarbeiten, die Gespräche zu suchen mit dem Regisseur, dem Casting Director und dann später auch mit den Schauspielern.
Das finde ich ein super Punkt, weil da will ich kurz nochmal verweilen, denn das ist, glaube ich, auch was man draußen, außer man ist jetzt auch schon Cineast oder so und beschäftigt sich auch ein bisschen mehr, nicht so genau weiß, dass das Buch im Grunde, also da ist es ja nicht nur die Kurbelanleitung für den Film, wie du schon sagst, die Geschichte, die Dialoge, da ist eigentlich die ganze Magie drin. Es ist, glaube ich, ein ganz schön unterschätzter, in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzter Bereich. Dafür ist alles darauf Fuß. Und jetzt aber auch nochmal zu deiner Arbeit. Das heißt nämlich, und ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal eine Lanze brechen für dich und deinen Berufszweig. Die Leute denken, glaube ich, das ist einfacher, als es ist. Die Leute denken nämlich, glaube ich, ja klar, ne, hier, ach, da nimmst du einfach die aus den Top 5, wie immer, die üblichen Verdächtigen, ne? Passt schon, die können ja alles spielen. Genau. Und dann wird es auch in der Kasse funktionieren. Und dass du nämlich aber eigentlich schon bei der Bucharbeit, also dass du das Buch schon kritisch, also dass du erstmal die Drehbücher liest und kritisch betrachtest, dem Review-Prozess auch Sachen absagst, die dir nicht gefallen, das ist, glaube ich, so, das muss man sich mal fragen. Also du bist im Grunde eigentlich ein, wie jeder andere Filmschaffende, gehst du richtig intensiv rein. Denn was glaube ich, außenstehend nicht so klar ist, dass es mit deiner Vision beginnt.
Absolut, absolut. Also es ist das Drehbuch ist das Ursprung des Ganzen. So. Und es beginnt natürlich allererst mal mit der Vision des Autoren und ich weiß natürlich, was du meinst, und dann beginnt es mit der Vision des Produzenten. Aber, und da sind wir genau bei dem Punkt, da hast du was Tolles angesprochen, wenn der Produzent schon kommt mit hey, und für die Hauptrolle hätte ich gern irgendwie den Namen und den Namen und den Namen, das ist ein gutes Recht, das zu fordern, aber wenn es direkt die inflationären 3-4 Namen ist, wo du direkt weißt, dem geht es gar nicht darum, einen tollen Cast zusammenzustellen, sondern der will das Projekt verkaufen, indem er gerade den Namen XY, ich nenne jetzt bewusst nicht Namen, weil das ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr immer wieder, aber den Namen irgendwie, der gerade angesagt ist bei den Verleihern und bei den Sendern, sich holt und sagt, dann kriege ich das Projekt schon verkauft. Scheißegal, was das Buch ansonsten an Qualitäten bringt. Wenn der zusagt, das wäre toll. Und da schrillen natürlich bei mir alle Alarmglocken direkt, wenn ein Produzent schon direkt kommt. Also wenn wir den hätten, das wäre toll. Es sei denn, Buch ist gut, Idee ist gut, dann bin ich gerne mit wehenden Fahnen dabei zu sagen, lass uns alles dran setzen, auch diesen Schauspieler XY jetzt auch an Bord zu holen. Will sagen, und das ist nämlich das unglaublich Spannende an diesem Beruf. Ich sage dem Produzenten und Regisseur immer, passt auf Leute, für die üblichen 5 Verdächtigen oder 10 Verdächtigen großen Namen braucht ihr mich nicht, spart ihr das Geld, ihr bezahlt nicht wenig. Ein Casting Director darf sich auch da nicht beschweren, er wird wirklich wertschätzend bezahlt, das muss ich tatsächlich sagen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich habe noch nie ein Projekt angenommen, nur des Geldes wegen. Ja. Ich habe noch nie ein Projekt angenommen, weil ich sage, ach Mensch, das Geld nehme ich jetzt mit und irgendwelche Schauspieler werden es am Ende schon spielen. Und mein Beruf wird in dem Moment spannend, wo ich neue Gesichter entdecken kann, darf, wo ich an Schauspielschulen, an Theatern sitze und mir eben die Schauspieler anschaue, die der Produzent und der Regisseur im Zweifel nicht kennt und noch nie gesehen hat. Es gibt nichts Schöneres für mich als Caster vom Produzenten und Regisseur oder irgendwann auch vom Zuschauer zu hören, oh Mensch, irgendwie, wo habt ihr den oder die denn gefunden? Ja, wie bist denn auf den gekommen? Oder wo kommt der denn her? Das sind die Lichtmomente bei jedem Projekt, sage ich. Es passiert tatsächlich bei jedem Projekt, weil das ist mein Anspruch an jedes Projekt. Und es passiert nicht irgendwie einmal in 2 Jahren, dass ich mir höre, oh, wo hast denn den gefunden? Sondern ich will bei jedem Projekt am Ende das Feedback haben, Emra, da hat sich jeder Cent, den wir in dich investiert haben, gelohnt, weil du hast uns ein Ensemble zusammengestellt, was einfach überrascht, was frisch ist. Und nochmal, es geht nicht darum, dass wir auch da immer nur unbekannt besetzen oder nur neue Gesichter dabei haben. Es macht die Mischung. Auch einen, der allen bekannten Schauspielern in Rollen zu präsentieren, wie man ihn noch nicht gesehen hat, so neu. Doch Mensch, also den, ich nenne es jetzt mal ganz platt, plakativ, so einfach ist es natürlich nicht, aber zu sagen, Mensch, der spielt doch immer die Bösewichte, also dass ihr den mal in einer sympathischen Rolle besetzt habt, das ist ja toll, das wäre jetzt die einfache Version des Ganzen. Aber wirklich sich auch mit Schauspielern intensiv zu beschäftigen, egal ob gerade an der Schauspielschule, am Theater und noch wenig gedreht oder schon irgendwie 100 Filme gedreht, ich muss die Arbeit eines jeden kennen und deswegen gucke ich in meiner Privatzeit fast ausschließlich deutsche Filme, um wirklich alle deutschen Kinofilme, Spielfilme, Serien, soweit es natürlich geht, zu kennen, um auch zu wissen, Mensch, der hat aber doch da schon mal die Rolle gespielt. Ich will aber als Caster doch nicht, dass ein Schauspieler sich in einer Rolle, die er einmal gut gespielt hat, doppelt. Das will im Übrigen der Schauspieler auch nicht. Und es ist total spannend, dieses Feedback von auch sehr namhaften und etablierten Schauspielern zu hören. Mit Mensch, Emra, dass du mich mal in dieser Rolle vorgeschlagen hast, darauf habe ich jahrelang gewartet, weil ich habe einmal hier diesen Arzt so gut gespielt, seitdem habe ich nur noch Ärzte-Rollenangebote bekommen. Oder ich habe jetzt, ich habe die Komödien rauf und runter gespielt und die Leute denken, ich kann nur lustig und so. Ich will doch so gerne mal was Ernstes spielen oder umgekehrt. Und dafür muss ich aber die Schauspieler, soweit es geht, in- und auswendig kennen in ihrer Arbeit. Nicht mal persönlich, sondern in ihrer Arbeit. Und das macht es so spannend. Beim Lesen des Drehbuches merke ich, ich bin jetzt 25 Jahre in der Branche oder darf 25 Jahre in dieser Branche sein und habe wirklich alles gesehen. Es gibt nichts, was ich nicht erlebt und gesehen habe in dieser Branche. Mhm. Und umso spannender ist es, wie viel im Unterbewusstsein gespeichert ist. Es ist ich verkaufe letztendlich mein Wissen und ich verkaufe letztendlich 25-jährige Erfahrung, die sich jeden Tag auch noch steigert. Das heißt, ich habe ja nicht ausgelernt. Ich würde einen Teufel tun, mich zurückzulehnen und mich auf irgendeinem vermeintlichen Erfolg auszuholen und sagen, ach, jetzt habe ich irgendwie alle großen Sachen besetzt und alles erreicht und toll und ich weiß alles, ich kann alles. Nein. Ich lerne jeden Tag dazu und das macht diesen Beruf für mich so unglaublich spannend und niemals langweilig, dass ich immer mit neuen Gesichtern konfrontiert bin, auch mit neuen Schicksalen oder mit neuen Erfolgen oder einen Weg eines Schauspielers auch teilweise seit 15, 20 Jahren begleite, weil ich der Erste sein durfte, der ihm damals eine große Rolle an Land ziehen konnte und jetzt merke, Mensch, guck mal, von wo wir angefangen haben, wo du jetzt bist oder wo wir jetzt sind, das sind die traumhaftesten Momente in dieser Branche und in meinem Beruf. Mhm.
Ja, das finde ich total spannend, wie du das beschreibst, weil ich will nochmal zurück auf diesen Punkt, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler immer in die gleiche Rolle reinbesetzt werden und man die immer wieder auf die, das ist ja so ein bisschen wie mit Musikern, dieser Fluch, ne? Die Leute wollen immer nochmal deine größten Hits hören, ne? Selbst hast du eine neue Platte, die vielleicht nicht so interessant ist, oder die kennen viele noch nicht so, die wollen, am Ende musst du immer wieder die alten Dinger spielen, ne? Die alle hören wollen. Letztens sagte mir das Ralf Günther von, ne, ehemaliger Gründer, Eigentümer von Brainpool, der sagte auch, das ist halt, als hätte das für diesen Comedian Rüdiger Hoffmann und meinte, ne, diese langsame Art und so. Die Leute warten, die wollen immer den gleichen Gag hören, den sie schon tausendmal im Fernsehen gesehen haben, aber die warten darauf. Wenn er nicht kommt, sind die richtig enttäuscht.
Aber ja, bei das ist wirklich so.
Bei Schauspielern ist es ja wirklich so, du hast recht, ne, auch da. Wie so Spuren, ne? Beim Skifahren oder bei der Autobahn, so eingefahren.
Ja. Aber das ist auch ein großes deutsches Problem in der deutschen Branche. Also das passiert in Amerika nicht so, deswegen haben wir in Deutschland kaum Stars, um nicht zu sagen fast niemanden.
Ja, super Stichwort.
Ja, das ist absolut, weil in Amerika bauen sie die Leute auf. Da bindet zum Beispiel ein großes Studio einen Schauspieler auf 5 oder auf 10 Jahre an sich und entwickelt mit ihm gemeinsam Projekte und verschiedene Projekte. Jetzt ist es so, natürlich hat der Zuschauer eine Erwartungs- oder eine Wunschhaltung. Und natürlich ist es so, wenn Til Schweiger seine Romantic Comedies gemacht hat, dass sie deswegen von Keino Hasen bis Honig im Kopf über 10 Jahre hinweg so erfolgreich waren, weil der Zuschauer wusste, was er bekommt. Er wusste, er darf lachen und er darf weinen in einem Film. Und es ist völlig egal jetzt, ob der Zuschauer Til Schweiger mag oder nicht, aber die, die in seine Filme gegangen sind, und es waren Millionen von Menschen, teilweise bis zu 7 Millionen Zuschauer, wenn nicht sogar mehr, die wussten, ich krieg nicht nur eine Romantic Comedy, sondern ich krieg eine Abwandlung natürlich in jeder Geschichte und in jedem Witz, aber das gleiche wie bei Matthias Schweighöfer. Ob es What a Man war, ob es der Nanny war, ob es die Schlussmacher war, das war, teilweise haben wir ja sogar mit Milan Peschel einen Schauspieler gehabt, der in verschiedensten Filmen mit Matthias zusammen die Hauptrolle gespielt hat. Trotzdem aber anders gespielt hat. Und auch die waren mit Millionen Publikum erfolgreich. Elias Mbarek, ne? Oder auch, ne? Und deswegen finde ich das grundsätzlich richtig und nicht verkehrt, dass wenn ich als Künstler oder als Schauspieler merke, das kommt bei den guten Leuten gut an, das dann auch wieder in abgewandelter Form zu präsentieren. Gleichzeitig, und das haben, wenn wir jetzt mal diese 3, 4 gerade genannten Stars wegnehmen, alle anderen Schauspieler haben aber damit zu kämpfen, Emre, wenn ich einmal eine Rolle gut gespielt habe, dann kriege ich die nächsten Jahre nur noch Angebote in die Richtung. So, wenn ich einmal den Mafia-Paten gespielt habe, kriege ich nur noch die Mafia-Rollen. So, dann bin ich einmal, ne? So, und das ist so. Da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Kino und TV. Es gibt im deutschen Fernsehen Schauspieler, und ich nenne jetzt bewusst nicht die Tatorte, weil die lassen wir mal außen vor. Das ist ja mittlerweile auch so inflationär geworden. Aber es gibt deutsche TV-Schauspieler, die sind Quotengaranten fürs ZDF oder für die ARD. Wenn die, egal was die spielen, und wenn die sich zum 100. Mal den Ermittler spielen, die Leute wollen das sehen. Das ist so, da wissen sie, was sie bekommen, und fertig. Aber das ist nicht der Reiz natürlich so. Das ist überhaupt nicht der Reiz. Und ich will, und das sehe ich für mich als Caster, habe ich immer den Weg gefahren, ich will dem Schauspieler Rollen bieten, die er im Idealfall noch nie gespielt hat. Das ist meine Herangehensweise an jedes Drehbuch. Und genau das macht mir Spaß. Mir macht nichts weniger Spaß, als zu sagen, hey, schau, die Rolle, die er da spielt, die wir suchen im Drehbuch, der hat, guck mal auf dem Demoband, auf dem Showreel, da hat er eine Rolle, das hat er auch so gespielt, das haben wir. Und das erlebe ich aber heute noch, also wirklich ständig erlebe ich das, dass Regisseure oder Sender oder Verleiher oder auch Produzenten sagen, ich weiß nicht, ob der das kann. Kannst du mal fragen, seine Agentur, ob der sowas schon mal gespielt hat, dass wir vielleicht mal was sehen dürfen. Dass wir vielleicht mal, ich nehme wieder dieses Beispiel, Bösewichte und sympathische Rollen. Aber der hat immer wieder die Bösen gespielt. Ich glaube nicht, dass er sympathisch kann. Da kann ich mir dann teilweise den Mund fusselig reden und sagen, aber Leute, in echt ist der das. Der ist so sympathisch, der ist so nett. Das sind nur die Rollen, die er gespielt hat. Ja, aber wir haben es doch nicht gesehen. Kannst du vielleicht besorgen. Und dann steige ich im Kopf schon aus, weil ich dann denke, Leute, so gewinnen wir irgendwie auch keinen Blumentopf, wenn wir irgendwie mit der Herangehensweise weitergehen. Und dann bist du in so einem Schemata dran in Deutschland, dass es dann oft langweilig macht. Und deswegen hören wir auch immer wieder, gute deutsche Filme sind dann doch rar. Oder warum gibt es nicht so viele tolle Filme aus Deutschland? Weil es sich schnell auserzählt. Weil es sich sehr schnell auserzählt und du nicht von Rolle zu Rolle, von Geschichte zu Geschichte mit möglichen Stars oder mit Schauspielern, die du zu einem Star aufbauen kannst, gehen kannst. Und das würde mich total reizen, wenn wir das in Deutschland mal machen würden, auch wirklich sukzessive Leute aufzubauen und mit ihnen ein großes Feld an Spielwiese zu entwickeln.
Also das finde ich super interessant, was du sagst, denn auch diese im Verhältnis zu den USA und du sagtest, die Studios bauen das intensiv auf. Jetzt sehen wir mal jemanden, keine Ahnung, wie Bradley Cooper, der ja auch in verschiedensten Rollen, ne, der kann auch mal, kann alles spielen, ne, und nicht mein Lieblingsschauspieler, aber der ist wahnsinnig verhandlungsfähig. Aber wir haben ja auch solche. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen geschaut, was du so alles machst und was du. Also hast du wirklich einen wahnsinnig langen Track-Record so rum. aber du hast jetzt gerade zum Beispiel mit David Cross gearbeitet. Und David Cross ist für mich auch so ein Typ, der alles machen kann. Ne? Den hatte ich jetzt vorher den V gesehen. Jetzt hast du ihn gerade in St. Moritz oder wie heißt dies? Nee, wie heißt das?
Was Davos.
Du
besetzt? Davos. 1917.
Ja. Besetzt. Kannst ja auch gleich mal ein bisschen. Ja.
David ist in der Tat ein tolles Beispiel, weil David ist einer der wenigen, über die ich persönlich auch sage, du, der kann alles.
Ja,
ich habe ihn in diesem, in tatsächlich einem meiner deutschen Lieblingsfilme, und nicht, weil ich daran arbeiten durfte, sondern weil er tatsächlich einer meiner deutschen Lieblingsfilme ist, auch gehabt in Simpel, wo er und Frederik Lau das Brüderpaar spielen und David Cross eben eine Leistung gezeigt hat. Das ist ein Film von Markus Goller gewesen vor ein paar Jahren, wo du nicht weißt, ob du weinst in dem Film, du lachst in dem Film, du wirst mit auf eine Reise genommen. Und David ist aber auch jemand, der ist so offen, der hört sich alles so gut an, der kommt dann auch zum Casting, sagt aber vorher, ich muss für mich erstmal rausfinden, wie sich das anfühlt. Das finde ich übrigens auch ganz toll, wenn Schauspieler sagen, ich bin mir unsicher, aber ich habe die Offenheit, zum Casting zu kommen, dass wir es ausprobieren. Auch so ein Trugschluss in der deutschen Branche. Es gibt Regisseure und Produzenten, und das nicht wenige, die sagen, ja, aber wenn der und der zum Casting kommt, dann muss er die Rolle auch spielen. Nee, muss er nicht. Ein Casting ist für beide Seiten da. Lieber Produzent, lieber Regisseur, auch der Schauspieler muss doch gucken, kann ich mit dem Regisseur, wie wird mit mir gearbeitet, wie fühlt sich die Rolle an. Die denken immer, ein Casting ist einseitig.
Finde ich super interessant. Hat nämlich auch letztens, wir hatten hier Oliver Masucci im Podcast vor ein paar Episoden, der sagte das Gleiche, dass der auch Marc gesagt hat, wenn es so genervt hat. Ich glaube, es war sogar Oscar Röhler, und am Ende hat Oscar Röhler gebettelt und er hat es doch noch gemacht. Aber er sagte, tut total gut, auch mal als Schauspieler abzusagen.
Absolut, und das finde ich auch total wichtig. Aber gleichzeitig tut es für einen Caster auch toll, das Feedback kann ich hier auch geben, dass wenn der Schauspieler zweifelt, viele sagen aus Sorge oder aus Angst ab, wenn ich jetzt zum Casting gehe, dann signalisiere ich ja, dass ich die Rolle spielen will. Nein, du kannst es auch einfach kommunizieren mit, ist es irgendwie, mag ich die Rolle, aber ich kann es nicht greifen und ich will mal gucken, was der Regisseur mit mir macht. Ich will mal gucken, wie ist das für mich? Und das liebe ich, wenn Schauspieler diese Offenheit haben, zu sagen, ich gucke es mir an so und ich lese es. Und gerade Oliver Masucci, weil du es gerade sagst, ist auch ein Paradebeispiel dafür. Der kann so unfassbar viel, der hat so eine unfassbare Bandbreite an Schauspielerei. Ja. Und ich habe jetzt gerade Woodwalkers mit ihm gemacht, ein riesengroßer Kinofilm, der jetzt kommt. Und auch da hat er zuerst gezweifelt, dann sagt er, aber irgendwie reizt es mich doch. Und dann habe ich geguckt, dass er sich mal mit der Regie zusammensetzt und trifft. Und es war auch ein Prozess. Und das ist toll, wenn man dann noch zum Ziel gemeinsam kommt. Und es ist immer toll.
Ja, es war nämlich auch tatsächlich, Masucci ist auch ein gutes Beispiel, ohne jetzt zu lange bei ihm zu verweilen. Ich hatte ihn nämlich auch gesagt, sagte, so interessant, wie er den Humor spielt in dem aktuellen Polanski-Film. Du siehst das erste Bild und er zeigt ja kein Lächeln oder so, aber in seinem, ich weiß nicht, wo er das rein in die Augen, in die Bewegung, du weißt sofort, der Hoteldirektor geht da so seine Dienstboten und Mädchen ab und so, macht quasi den Check morgens für den großen Tag. Aber da ist so viel Witz, also du siehst direkt, dass es eine Komödie ist an seinem Gesicht. Und ich meine, er ist ja für tausend andere Rollen bekannt.
Da sagst du was.
Das kann der so, das spielt er. So, und dann frage ich ihn, wie spielst du das? Dann meint er, indem ich es nicht spiele, indem ich es fühle.
Jetzt hast du es mir vorweggenommen.
Tut mir leid, ich zitiere es nur.
Komödie, weniger ist mehr Komödie. Und das ist ein riesengroßes deutsches Problem. Sie denken alle, ich muss jetzt lustig spielen. Ich muss jetzt lustig spielen. In dem Moment fliegt es ihnen allen um die Ohren. Und Oliver ist sicher ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und es gibt natürlich ein paar andere tolle Schauspieler, die für mich einer der Könige der leisen Komödie auch ist aktuell Teddy Teclebran. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, aber er hat doch immer diese extremen Rollen und diese Figuren, die er spielt. Was ich aber damit sagen will, ist, er ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Künstler, / Schauspieler natürlich, die die Stille aushalten in der Komödie. Da wird auch mal ein Blick gehalten, da wird auch mal nicht gespielt und gleichzeitig spielt er so unfassbar viel im Moment. Das ist ähnlich, wie du gerade über Oliver Masucci sagst, zu sagen, indem ich es fühle. Und die Deutschen, ich weiß nicht warum, sie versuchen dann lustig zu spielen und dann ist es direkt dieser Schenkelklopferhumor und es gibt wenige Drehbücher, wo die Dialoge so genial lustig sind, wo du nur die Dialoge spielen musst. So. Und dann wird es lustig. Ja, Matthias Schweighöfer, ich habe ja alle seine Filme, die er als Regisseur in Deutschland gemacht hat, besetzen dürfen.
Ach, cool.
Und wenn Matthias und ich im Casting waren, das war erstaunlich zu sehen, wie er aus den Schauspielern das Maximum an Komödie, an Lustigsein herausgeholt hat, indem er minimale Punkte und Betonungen und Blicke gesetzt hat, wo die Schauspieler im Leben nicht drauf gekommen wären,
super.
Weil Matthias natürlich einer der besten Komödianten in Deutschland ist, die es gibt, unabhängig davon, dass er mit Sicherheit auch einer der besten deutschen Schauspieler ist für mich.
Mhm.
Aber zu sehen, wie er Schauspieler hat machen lassen beim Casting. Und dann hat er sie ein, zwei Mal spielen lassen. Es war okay, es war auch zum Teil lustig. Und dann hat er wirklich ganz kleine Akzente gesetzt. Er hat wirklich wie so ein Takt den Dialog auseinanderklamüsert und Takt für Takt ist er mit den Schauspielern durch.
Mhm.
Dann haben wir ihm wieder einen Take gemacht und du kannst dir nicht vorstellen, wie lustig das dann geworden ist. Das heißt, er als Schauspieler wusste auch, was braucht mein Gegenüber, was braucht der Schauspieler. Deswegen bin ich immer ein Riesenfreund davon, wenn gute Schauspieler anfangen, auch mal sich an der Regie zu versuchen, weil sie wissen, was der Schauspieler braucht. Und da gab es jetzt schon viele, viele Beispiele von Schauspielern, die gesagt haben, ich will jetzt auch die Regie führen. Das geht nicht immer gut und ich sage jetzt nicht irgendwie inflationär, hey super, die sollen alle, weil der Regisseur hat seine absolute Berechtigung als Regisseur sich zu benennen und nicht anzufangen, als Schauspieler zu arbeiten. Aber es gibt ein paar Schauspieler, die wissen das. Und das war gerade bei Matthias erstaunlich, bei den Castings zu sehen, wie er die Komödie gesetzt hat.
Ja, also man merkt auch schon, also wirklich, wenn du eben so gesagt hast, 25 Jahre Erfahrungswissen und immer noch mehr, alleine über die Namen, die wir jetzt gerade so gesprochen haben, das ist ja quasi das Who is Who, ja. Und mit denen hast du entweder alle Filme gemacht oder arbeitest mit ihnen. Also das finde ich schon, Teddy hast du ja auch betreut jetzt für seine aktuelle Show. Und,
ja, ich durfte in seiner neuen Show die Schauspieler besuchen.
Mhm.
Und es war eine traumhafte Zusammenarbeit, weil es auf ein gegenseitiges Vertrauen basiert ist. Und natürlich hatten wir da auch das ganze Line-up von Heiner Lauterbach, Iris Berben, Albrecht Schucht dabei, aber wir haben auch in anderen Szenen unbekannte Schauspieler gehabt, wo ihm ganz bewusst, und das ist auch erstaunlich, er hat explizit nach Schauspielern gefragt, nicht nur die möglichst unbekannt sind, sprich neue Gesichter, aber auch explizit danach gefragt mit, im Idealfall haben die noch nie in einer Comedy gespielt oder man kennt sie aus keiner Comedy. Das war ihm ganz wichtig. Und dann wurde es plötzlich so unfassbar lustig. Und das war wieder mal ein Paradebeispiel dafür, wie es geht, wenn jemand genau weiß, was er tut, seinem Bauchgefühl vertraut, seiner Qualität vertraut und andere Wege geht. So. Und in jeder anderen, ich nenne es mal Sketch-Comedy, sucht der Sender nach Leuten, die gut Sketch-Comedy spielen können.
Ja,
und dann wird es die tausendste Freitagabend, früher hat man gesagt, die Freitagabend seit 1 Comedian oder RTL Comedian, die gibt es jetzt so jetzt nicht mehr. Aber dann wird es halt, dann wird es dieser Schenkelklopfer-Humor, auf den, glaube ich, niemand mehr Lust hat.
Ja, interessant finde ich es, du auch so betonst, also jetzt sowohl bei der Komödie, aber auch jetzt bei einzelnen Menschen, dass es da um so viel Gefühle geht und Sensibilität. Und auch du musst ja sozusagen so, ja, wie sagen wir mal, feinfühlig sein und solche Antennen haben, um diese Vision, die du quasi beim Lesen des Buches entwickelst, die Menschen da drauf zu sehen. Also außer ein gutes Gespür für Menschen, die Kenntnisse, so musst du ja auch selber diese Sensibilität mitbringen, so einen Film von innen heraus zu fühlen.
Absolut, total. Ich merke das auch beim Lesen eines jeden Drehbuches, mache ich mir beim Lesen schon Notizen, wer mir dann so alles einfällt. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie oft dann die allerersten Ideen, weil Casting ist ja dann immer ein Prozess, dann lese ich das Buch, dann mache ich offiziell meine Vorschläge, dann muss ich nochmal Vorschläge nachlegen, dann sagen die ab, dann legen wir nochmal nach, dann irgendwie haben wir große Castings. Will sagen, dieser Prozess des Castings geht über 2-3 Monate.
Ah, ja.
Erstaunlich ist zu sehen, dass zu 80% der Besetzung am Ende die Schauspieler die Rollezusage bekommen, die ich beim Lesen des Drehbuches am allerersten Tag mir aufgeschrieben habe.
Das ist cool.
Wirklich erstaunlich.
Ja, das ist super.
Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil das ist genau dieses Gespür, von dem du erzählst. Man hat das und das ist das alles, was im Unterbewusstsein gespeichert ist. Dinge, die ich über Jahre hinweg aufgeschnappt habe, A, von dem Schauspieler persönlich, weil er mir irgendwann mal gesagt hat vor 8 Jahren, boah, das würde ich gerne mal spielen, das reizt mich. Oder aber, dass ich mir sage, jetzt warte mal ab, liebe Branche, jetzt zeigen wir euch mal was, was ihr so noch nie gesehen habt. Jetzt denken wir mal über den Tellerrand hinaus und jetzt denken wir mal ganz out of the box. Und das liebe ich. Ich liebe es, über den Tellerrand hinaus zu denken und in allen Bereichen zu suchen. Deswegen, ich habe mal, als ich vor 24 Jahren noch angestellter Casting-Assistent war, wurde mir mal gesagt, und das fand ich so verkehrt, das hat sich so falsch angefühlt, alles in mir hat Nein geschrien, wurde mir gesagt, ja, aber Emra, die 10 Schauspieler, die du jetzt für diese Rolle vorgeschlagen hast, die sind alle so unterschiedlich als Typ. Du brauchst eine Richtung. Du musst dem Regisseur, dem Produzenten an die Hand nehmen und ihm eine Richtung vorgeben, so wie du diese Rolle siehst. Und ich sage, nein, genau das ist nicht Casting. Ich sag dir zu jedem einzelnen dieser 10 Schauspieler, die ich gerade vorschlagen möchte, wie unterschiedlich sie auch sind, warum ich ihn gut fände für die Rolle. Ich sag dir zu jedem mindestens ein schlagendes Argument, warum wir es mit ihm blind sofort machen könnten. Und das ist der Reiz. Das macht Spaß. Und das ist auch beim Casting so. Wenn ich Castings, Live-Castings habe, dann haben wir meistens so 3 bis 5 Schauspieler pro Rolle als Favoriten im Casting, nachdem wir von den langen Listen eben reduziert haben. Mhm. Und diese 3 bis 5 Schauspieler sind aber, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, alle so unterschiedlich, dass du, wenn du jemandem sagen würdest, der kommt zum Casting und für genau dieselbe Rolle kommt der zum Casting, dass du erstmal in so Fragezeichen-Gesichter guckst und sagst, hä, wie, die kommen beide für dieselbe Rolle zum Casting? Ja, kommen sie. Und das macht nämlich dann Sinn. Diesen Moment, wo dieser trockene Text aus dem Drehbuch zum Leben erweckt wird und interpretiert wird von dem Schauspieler. Oh, jedes Mal ein unglaublich toller Moment im Casting.
Siehst du, und jetzt kann man sich, glaube ich, auch richtig gut vorstellen, wo drin sozusagen die Magie deiner Arbeit besteht. Jetzt kann man das, glaube ich, genau spüren, dass man denkt, guck mal, dann so eine Überraschung, wo sich dann auch ein Regisseur und Produzent selber vielleicht dann überrascht und sagen, boah, das haben wir jetzt vorher gar nicht gesehen, was der immer da angeboten hat.
Genau. Ja,
aber
genau
wie,
das.
Was der da reinbringt, das will ich, so will ich es haben.
Ja, total. Und man muss auf faire Weise sagen, es geht in beide Richtungen. Manchmal haben wir auch Riesenerwartungen. Oh, wisst ihr, wer zum Casting kommt? Der kommt zum Casting, der oder die hat zugesagt. Und dann kommst du und denkst, ich fühle es nicht, es funktioniert nicht. Ja, oder die Chemie stimmt nicht oder so. Und das passiert auch. Aber im Idealfall oder im Normalfall ist es wirklich so, dass Castings auch sehr, sehr viele Fragen beantworten und positive Erkenntnisse mit sich bringen und sagen, Mensch, das hat so gut funktioniert. Auch spannend übrigens, wir sitzen im Castingraum, das Casting läuft. Wir tanzen auf den Tischen, als der Schauspieler aus dem Castingraum raus ist, weil wir sagen, das ist es, das ist super. Dann schicken wir aber das Video an den Produzenten, der im Normalfall nicht im Casting dabei ist, weil es ist immer nur Regisseur und ich und die Schauspieler. Dann kriegt es der Produzent, dann kriegt es der Sender und dann kriegt es der Verleih, wenn es ein Kinofilm ist, oder der Streamer. Und man guckt sich selber abends im Hotelzimmer nochmal an. Und auch da ändern sich manchmal Meinungen, weil man sagt, Mensch, das war doch live so genial. Jetzt gucken wir uns das auf dem Bildschirm an und irgendwie ist der Glanz weg und irgendwie funktioniert es nicht mehr. Und diejenigen, die dann nicht im Castingraum dabei waren, deren Kommentare dann auch zu hören, heißt nicht, dass es immer anders ist. Ne? Es deckt sich ja auch sehr oft. Sagen, Mensch, wir sagen jetzt mal nichts, wen wir toll fanden, guckt es euch mal an und dann lasst uns sprechen. Und oft deckt sich's natürlich, ne? Aber es gibt auch, das ist immer wieder spannend zu sehen, auch Momente, wo du denkst, krass, aber als wir live im Casting drin waren, hat sich's ganz anders für uns angefühlt. Aber ihr habt recht, wenn wir uns das jetzt so angucken, der Funke springt irgendwie nicht rüber. So, das ist, und dafür sind Castings da. Es ist, ich liebe diesen Beruf einfach so sehr.
Das ist total verrückt.
Ja.
Ey, das ist ja total verrückt. Ja, ist das, kann man sich das so laienhaft so vorstellen, wie dass man manchmal, dass Leute telegen sind? Und also ich meine, Schauspieler sind ja alle irgendwie telegen, aber dass es halt so einen großen Unterschied gibt von einer echten Erfahrung zu einer Erfahrung auf dem Bild oder einem. Ne? Es gibt ja auch Menschen, glaube, die sehen auf dem Foto super aus, aber in echt denkst du, das ist die Person.
Ja, das passiert natürlich auch irgendwie. Deswegen sage ich allen Schauspielern immer, wenn ich gefragt werde, ey, worauf soll ich bei meinen Fotos achten, sagen, hey, das derjenige durch die Tür im Casting kommt, den ich auf den Fotos sehe. Darauf solltest du erstmal achten, sprich Authentizität. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich würde gar nicht mal sagen, dass es die Telegenität ist. Heißt es Telegenität? Ich glaube schon. Dass es die Telegenität ist, die wie du schon sagtest, im Idealfall haben wir sowieso nur Schauspieler, die das vielleicht nicht zum allerersten Mal machen. Und wenn sie es zum ersten Mal machen, haben sie aber eine Berechtigung, warum wir sie zum Casting eingeladen haben. Ja. Sondern es ist eher die Art und Weise, wie sie es spielen, ist unterschiedlich. Die Energie im Raum, das klingt jetzt ein bisschen sphärisch, so soll es nicht so verkompliziert sein, aber im Castingraum ist oft oder immer wieder mal eine andere Energie zu spüren oder einen Glanz und Glamour zu spüren, als wenn wir uns das auf dem Bildschirm angucken. In beide Seiten. Also es gibt auch den Fall, dass wir sagen, ah, das war jetzt irgendwie eher langweilig, und dann guckst du es dir aber auf dem Bildschirm an und denkst, wie kann dieser Mensch gerade mit einem Atomkraftwerk um die Wette strahlen? So, das ist so unglaublich. Guck dir das mal an. Guck dir mal diese funkelnden Augen an. Guck dir mal an, wie sehr der uns berührt, bei dem, wie er es spielt. Ne? Es gibt beides. Es gibt sowohl die ernüchternde Erfahrung beim Sichten der Videos vom Casting. Es gibt aber auch die extrem erfreuliche oder bestätigende Meinung natürlich. Ne? So, das gibt's beides.
Das ist super. Sag mal, es gibt doch sogenannte E-Castings, ne? Also digitale Castings. Also ein Schauspieler macht zu Hause vor seiner Videokamera oder vor seinem Handy. Macht ihr das?
Jetzt hast du mich genau bei dem Punkt. Also ich hasse E-Castings. Ich mag dieses Wort hassen nicht, aber in dem Falle ist es, muss ich es genauso sagen. Sagen wir, um nicht zu sagen, ich würde alles dran setzen, dass E-Castings abgeschafft werden, aus einem ganz einfachen Grund. Wie sage ich es am besten, dass es nicht zu krass ist? Also E-Castings sind eine absolute Respektlosigkeit den Schauspielern gegenüber. Mhm. Warum? Es fängt schon mal an, dass, wenn ich als Caster E-Castings anbiete, habe ich eine ganz große Faulheit, um Leute zu kämpfen, um sie zum Live-Casting zu kriegen. Das heißt, als Caster gehen die Leute hin. Also vorweg, ich biete keine E-Castings an, das habe ich, hab ich noch nie gemacht. Mhm. Ausnahmen bestätigen da die Regel, wenn ein Schauspieler gerade in Australien im Urlaub ist und nicht zum Casting kommen kann, sage ich ihm, kannst du mir bitte ein E-Casting machen? Oder wenn wir nur einen einzigen Casting-Termin haben und der Schauspieler dreht an dem Tag, dann sage ich ihm natürlich, kannst du ein E-Casting machen, weil dann kann ich es wenigstens noch reinpacken. Ne? Das muss ich betonen. Ja. Natürlich gibt es Momente, wo ich auf E-Castings zurückgreife. Aber die E-Castings, die ich meine, ist, der Caster kriegt ein Angebot mit einem Drehbuch und es heißt, hey, lass uns doch mal große E-Castings machen, so 400-500 Leute uns anschauen, mal gucken, was da für Überraschungen dabei sind. Und
das gibt's
was passiert?
Auch.
Was passiert? Es wird nicht mal das ganze Drehbuch rausgegeben normalerweise. Das heißt, es wird ein bis zwei Szenen rausgegeben. Es wird, wenn überhaupt, eine kurze Inhaltsbeschreibung rausgegeben. Und der Caster drückt, so faul wie er ist, auf einen Button E-Mail senden an alle Agenturen, E-Casting-Aufruf, die wiederum verteilen es an ihre Schauspieler. Dann kommen 200, 300, 500, vielleicht 1000 Bewerbungen rein pro Rolle. Die Schauspieler haben maximal ein paar Tage Zeit, um alles, sich den Text drauf zu schaffen, technisch alles irgendwie bereitzustellen, vielleicht sogar zu schneiden, hochzuladen. Dann gibt es technische Probleme. Sie haben, wenn Sie Glück haben, haben Sie 4, 5, 6 Tage Zeit. Dann kriegt der Caster alle Zusendungen, drückt auf E-Mail weiterleiten an den Regisseur und denkt sich, ach, einer wird es schon werden. Sag mir doch mal, lieber Regisseur, wen du gut findest, dann besetzen wir den oder laden ihn dann zum E-Casting ein. Und irgendwann stellt er die Rechnung und denkt sich, ja, wir haben doch super besetzt, das Projekt. E-Castings ist und bleibt eine absolute Respektlosigkeit den Schauspielern gegenüber. Sie müssen sich selber inszenieren. Sie sind keine Regisseure. Wenn sie die Rolle kriegen nach dem E-Casting, können sie gleich anfragen, ob sie die Regie führen dürfen, weil dann haben sie super inszeniert. Sie haben fast nie die Möglichkeit, mit dem Regisseur über die Rolle zu sprechen. Das heißt, sie müssen im absoluten Blindflug die Rolle irgendwie interpretieren, Das kann gut gehen, geht aber meistens nicht gut, weil dafür mache ich ein Live-Casting, dass der Regisseur mit den Schauspielern arbeitet, dass der Regisseur das Bestmögliche aus den Schauspielern rausholt. Warum gibt's den Beruf des Regisseurs? Sonst, ne, wenn du sagst, E-Casting mach mal selber und du bringst es auf den Punkt, dann ist der Regisseur schon wieder überflüssig. So, das heißt, ich will doch auch im Casting sehen, wie entwickelt sich der Schauspieler von Take zu Take? Kann er mit meinen Regieanweisungen umgehen? Also nicht mit meinen, sondern mit dem des Regisseurs. Kann er mit dem Regisseur auch arbeiten? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, kann der Schauspieler auch aus seiner Sicht sagen, ich finde es gut, was der Regisseur mir sagt. Das heißt, es ist für beide Seiten unabdingbar. Und dieses Argument mit, da kriegen Schauspieler die Chance, sich zu zeigen, die sie sonst nicht haben, lasse ich nicht gelten, weil die Chance haben sie alle, wenn der Caster gewissenhaft arbeitet. Weil jeder Schauspieler, angenommen der unbekannteste Schauspieler, der gerade im ersten Jahr seiner Schauspielschule ist, der hat das gute Recht und sollte sich da schon beim Caster bewerben. Mit den Unterlagen, die er hat. Mit einem, meinetwegen, selbstgedrehten kleinen Vorstellungsvideo, dass ich auch mal ein bisschen Bewegtbild habe. Wie redet er? Wie ist er? Das muss keine gespielte Szene sein. Und sobald er das macht und ich als Caster gewissenhaft arbeite, sprich jede Bewerbung mir auch anschaue und ich diesen Schauspieler für gut befinde, als Typ spannend, toll, will ich unbedingt mal gucken, was ich für ihn habe, dann gucke ich bei meinen Projekten, wo kann es passen, schlag ihn vor und dann wird der auch zum Casting eingeladen. Die Chance hat also jeder, solange der Caster gewissenhaft arbeitet. Die meisten Caster arbeiten aber nicht so gewissenhaft, weil sie, keine Ahnung, aus Faulheit oder warum auch immer. Und dann ist es natürlich so, ja, aber dann kriege ich Bewerbungen oder dann kriege ich Schauspieler zugesandt, die ich sonst vielleicht, auf die ich nicht gekommen wäre. Warum komme ich nicht auf die? Es gibt irgendwie die Schauspielagenturen da draußen. Wenn der Schauspieler keine Agentur hat, ist er 100% in einer der Datenbanken wie Filmmakers oder Schauspielervideos.de zu finden. Das heißt, wenn ich gewissenhaft recherchiere, komme ich auch auf den Schauspieler. Und wenn ich aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, warum E-Castings aus meiner Sicht so katastrophal auch sind und alles andere als fair und respektvoll dem Schauspieler gegenüber sind. Dadurch, dass du als Schauspieler eine E-Casting-Einladung bekommst und der Regisseur dich noch nicht gesehen hat, ist die Chance sehr hoch, dass er sagt, sehe ich vom Typ her nicht. Sehe ich einfach nicht. Mag sein, dass du ein ganz toller Schauspieler bist, sehe ich nicht. Das heißt, angenommen, es kommen 500 Bewerbungen rein. 100% guckt der Regisseur beim Durchklicken maximal 10 bis 20 Sekunden an. Sehe ich nicht, sehe ich nicht, sehe ich nicht. Ah, der könnte spannend sein. Sehe ich nicht, sehe ich nicht, sehe ich nicht, sehe ich nicht. Das heißt, du hast dir tagelang Arbeit gemacht und bist innerhalb von 10, 20 Sekunden raus, weil irgendwas an dir dem Regisseur nicht passt, weil er sagt, die Rolle sehe ich nicht anders. Vom Typ her irgendwas, so sehe ich nicht. Und du musst einfach im Blindflug dich selber inszenieren. Du musst erraten. Ah, wie war das jetzt? Mag der Regisseur das? Vielleicht oder mit Sicherheit sogar ist von 90% der E-Casting-Einladungen sind 90% der Schauspieler dazu in der Lage, weit besser zu spielen, fliegen aber raus, weil der Caster oder der Regisseur sagt, oh, das fand ich aber nicht gut, was er da gespielt hat. Ja, wie denn auch? Wie denn auch, wenn keiner mit mir arbeitet als Schauspieler?
Kein Feedback,
und dann, und dann bist du beim Caster und beim Regisseur gespeichert als, oh nee, der hat mein E-Casting geschickt, das war aber gar nicht gut. So,
Scheiße.
Kommt auf allen Ebenen. Und ich merke, ich habe seit 25 Jahren, gut, jetzt gibt's nicht seit 25 Jahren E-Castings, aber angenommen, es gibt seit 15 Jahren E-Castings, keine Ahnung, wie lange es die jetzt gibt. Ich habe noch nie ein Projekt nicht bekommen, nur weil ich gesagt habe, Leute, ich biete aber keine E-Castings an, wir machen das live. Und gleichzeitig sehe ich immer in ganz begeisterte Regieaugen, wenn ich sage, ey, wir machen nur Live-Casting. Dann sagt der Regisseur, ja natürlich, Gott sei Dank, sagt das mal einer, diese blöden E-Castings, ich will doch wissen, wie der Schauspieler ist, kann er auf meine Regieanweisung eingehen, kann er das umsetzen, was ich will. Nachher nehme ich den, der steht am Set und ich merke, das war ein Glücksgriff, der hat diese eine Szene zwar gut gespielt, aber mit dem kann ich nicht arbeiten. So, ne?
Ja.
Und auch da nochmal, soll jeder machen, wie er will. Es gibt sicherlich den einen Schauspieler, der über ein E-Casting mal eine Hauptrolle bekommt und sagt, E-Casting ist das Beste auf der Welt. Und es gibt bestimmt auch Regisseure, die sagen, ich liebe E-Castings, weil da sehe ich 500.000 Leute gleichzeitig. Alles fair enough, ne? Muss jeder machen, wie es ist. Meine persönliche Meinung ist, wir könnten viel mehr erreichen, wenn wir mehr Live-Castings machen würden. Und meine Projekte, alle ausnahmslos, sind über Live-Castings entstanden. Und das spricht am Ende auch für sich. Es geht, wenn man es will und wenn man als Caster drum kämpft. Wir sind nicht in Amerika, wo du einfach von L.A. nach New York irgendwie 6 Stunden fliegst oder was, wo es irgendwie ein Problem ist, die Leute von A nach B zu karren. Dort ist es ja entstanden mit den E-Castings. Da würde ich es ja sogar verstehen, wenn ein New Yorker Caster einen Schauspieler aus L.A. kurzfristig zum Casting haben will, aber jetzt gerade irgendwie 6-7 Stunden Flug oder Kosten nicht drin sind, da schickt man mal ein E-Casting. Okay, wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland, da kommst du selbst mit dem Flixbus für 8 Euro quer durch Deutschland. Also an Kosten scheitert es auch nicht, dass jemand zum Live-Casting kommt, wenn es darum geht.
Ja, und ich will noch mal für alle, die zuhören, sagen, ihr habt Emra gehört. Ja, er guckt sich alles an. Also für den Nachwuchs, der zuhört, oder die, die doch einfach vielleicht darüber nachdenken, gerade angefangen haben, vielleicht noch nicht so weit sind, das hat er ja wirklich betont, er guckt sich alles an. Ihr könnt euch da, meldet euch bei ihm, wenn ihr Interesse habt.
Ja, das ist wirklich so. Ich sehe wirklich jede Bewerbung. Heißt nicht, dass ich jede Bewerbung, es kommen am Tag 30 Bewerbungen rein. Ja. Ich kann nicht auf jede Bewerbung reagieren und jeden zurückschreiben. Gleichzeitig heißt es aber nicht, ich kann meine Arbeit nur dann gut machen, wenn ich jede Bewerbung mir einmal anschaue, weil ich lebe von guten Schauspielern. Ich lebe von neuen Gesichtern. Ich muss doch als Caster Danke sagen. Ich muss doch sagen, danke, lieber Schauspieler, dass du dich beworben hast, dass ich dich vorschlagen kann und ein Stück der Lorbeeren einheimsen kann irgendwann, wenn der Regisseur und Produzent zu mir sagt, boah Mensch, wo hast du den gefunden? Wie toll, den kannten wir ja gar nicht. Oh, wie schön. Ich sitze doch mit den Schauspielern in einem Boot. Ich will dasselbe wie der Schauspieler, den ich vorschlage. Ich will, dass wir ihm diese verdammte Rolle an Land ziehen. Also sehe ich mich doch als Bindeglied mit dem Schauspieler. Natürlich ist der Produzent mein Auftraggeber. Natürlich bin ich Dienstleister. Natürlich bin ich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich bin Dienstleister und natürlich ist es ein künstlerischer Beruf, aber ich habe keine Macht in dem Sinne, dass ich irgendwie besetze. Deswegen ist das Wort besetzen so falsch.
Ja, darauf wolltest du nochmal rein.
Es besetzt immer noch der Regisseur und der Produzent. Ich entscheide ja nicht. Jetzt sagen böse Zungen, aber du entscheidest ja, wen du vorschlägst. Aber ja gut, ich entscheide zwar, wen ich vorschlage, aber ich entscheide nicht, wer die Rolle bekommt am Ende. Ich werde zwar gefragt, meine Meinung kommt mit in den Topf mit Emra, was denkst du denn, für wen sollen wir uns entscheiden oder was spricht für dich, für den oder gegen den Casting? Aber es besetzt immer noch der Regisseur und der Produzent. Das heißt, ich bin nicht der große Jobvergeber und auf der großen Machtseite. Das ist der Grund, warum ich mich immer ein Stück weit ausgenommen habe von vielen deutschen Castern, weil ich merke eine große Diskrepanz zwischen Schauspieler und Caster, dass sich die Caster auf irgendeinen Thron setzen und auf so eine Machtposition setzen, wo sie einfach nicht hingehören. Die Schauspieler kommen teilweise geduckt, Herr Ertem oder Frau Sonst, dass ich sie hier treffe und dass ich sie mal kennenlernen darf, wo ich mir sage, guck mir mal in die Augen, komm mal hoch, streck mal die Brust raus und komm mal hier stolz und klar zu mir. Ich bin nichts Besseres als du. Wir sind hier auf Augenhöhe und ich wünsche mir viel mehr Augenhöhe zwischen Schauspieler und Caster. Deswegen kann ich mit dieser ganzen Machtbesessenheit der Caster nichts anfangen in Deutschland. Ja. Und Liebe ist, wenn wir alle gemeinsam das Ziel erreichen, dass Regie, Produktion, Casting, Schauspiel, dass wir alle dasselbe wollen und uns dann auch auf Augenhöhe begegnen. Das wäre in der perfekten Welt meine Art zu arbeiten.
Super, super Statement, Emra. Und ich glaube, da fliegen dir viele Sympathiepunkte zu. Also ich denke, das hört man gern. Und ich finde, du hast auch so viel Respekt ausgestrahlt, wie du deine Arbeit beschreibst, die Arbeit der anderen, den Umgang miteinander. Das ist, glaube ich, echt, echt schön. Ja. Sag mal, zum deutschen Kino. Wie schätzt du eigentlich jetzt so den aktuellen Stand von unserer Kino? unserer Kinowelt.
Das ist sehr spannend.
Ist schwierig Frage geworden.
Es ist tatsächlich gerade sehr. Ich bin nie ein Freund davon, weil du gerade nicht zu Unrecht sagst, ist schwierig geworden. Ich muss einen deiner Sätze zitieren. Okay. Wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Ich liebe dieses Statement, weil das ist eigentlich das, wie ich durchs Leben gehe. Wir sind in einer nicht nur Branche, in einer allgemeinen Gesellschaft im Moment, wo Jammern und Negativität und Pessimismus ganz groß geschrieben wird. Ich weiß nicht, ob es am Wetter in Deutschland liegt, was einfach eher grau ist, dass irgendwie mehr Sonne wir bräuchten. Ich weiß nicht, ob wenn wir dieselbe Gesellschaft im Süden wären, ob alle immer noch so negativ drauf wären, weiß ich nicht. Ist jetzt vielleicht zu leicht gedacht. Ja. Aber ist es dieses immer Jammern und dieses aktuell gerade, ich habe von einem Schauspieler, das muss ich gerade erzählen, vor ein paar Wochen gehört. Emra, wie schätzt du das denn ein? Meine Agentur, und wir waren im Januar, okay? Ja. Januar 2024. Mhm. Sagt die Agentur zu dem Schauspieler, letztes Jahr war ja schon ganz schlimm und es wurde ja nicht so viel gemacht, aber dieses Jahr 2024 wird noch viel schlimmer.
Das habe ich auch gehört.
Kannst du so mit diesem mit dieser Haltung, mit diesem Mindset reingehen? Und nochmal, es ist nicht alles Mindset und Energie, ne? Das meine ich damit nicht. Aber wie kannst du mit so einer Negativität reingehen? Dann wird auch nichts passieren. So heißt nicht, dass du alles allein in der Hand hast. Und dass, wenn wir von Wirtschaftskrise von vor zig Jahren reden oder von Corona oder ich kann es auch nicht mehr hören, aber von irgendwelchen Momenten hören, ne? Das gibt's immer, aber das ist das Leben. Es ist immer mal so, es ist immer ein, ich sag bewusst nicht auf und ab, aber es ist immer ein Weiterentwickeln der Gesellschaft, genauso wie mit dem Digitalisieren, wo wir vorhin waren, ne? So dieses, die Leute, das Gewohnte. Jan Delay hat so einen coolen Song, wo er anfängt mit, dass er immer wieder hört, mach doch mal wie früher. Lieber Jan, so. Und dann sagt er daraufhin, kein Problem, ich schick dir gleich einen Fax. So, das ist so. Die Leute wollen irgendwie seine Musik von früher, 20 Jahre später, aber wenn er sagt, ich schick einen Fax, dann gucken alle blöd. Alle wollen immer das Neueste und das Beste und das Tollste, aber sind nicht bereit, was dafür zu tun. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber zurück zu deiner Frage, das deutsche Kino. Also, die Branche befindet sich aktuell, wir sind im März 2024, in einer, finde ich, spannenden Phase. Natürlich wurde unmittelbar nach Corona extrem viel gedreht. Also 2022, 2023 waren mal wieder goldene Jahre für die Branche. Da kann jeder erzählen, was er will. Es wurde wahnsinnig viel gedreht, was schlichtweg damit zu tun hatte, dass während Corona einfach fast nichts gedreht wurde und viele Projekte sich einfach auf 2022, 2023 verschoben haben. So, das ist das eine. Jetzt haben aber auch natürlich große Streamer und alle gemerkt, oh, wir haben das Geld irgendwie nur so rausgejagt und dann kommt die Daumenschrauben aus Amerika wieder. Dann gab es zwischenzeitlich den Streik in Amerika. Da mussten die dann auch wieder irgendwie warten. Das heißt, diese Mentalität, die gibt's ja gerade überall. Gleichzeitig wissen wir, alles wird teurer, alles ist teurer geworden. Heißt nicht, dass wir alle, auch wenn irgendwas doppelt so teuer ist wie von vor 2 Jahren, dass wir alle jetzt mittlerweile das doppelte Geld kriegen. Das sehe ich ja auch alles, ne? Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass gerade die deutsche Politik aktuell und dass die ganze Entwicklung gerade mit Vorsicht zu betrachten ist, was Kosten, was Bürger, was Steuern, was alles angeht. Ich bin gespannt, wo wir in 2-3 Jahren stehen. So, ne? Kinobesuch, geh mal jetzt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern ins Kino. Du kommst unter 120 Euro nicht wieder raus mit Kinotickets und Popcorn und Cola und dies und Parken und was weiß ich was. Das heißt, das müssen sich die Leute auch erstmal leisten können.
Das stimmt,
Kino als solches hat allein wegen der Kinokosten schon zu kämpfen. Das ist nur ein kleiner Baustein. Jetzt haben alle irgendwelche Abos, Netflix, Amazon und Co. Mm. Das heißt, es ist schön zu Hause, es ist einfacher zu gucken. Du hast ein komplettes Angebot an Sachen. Ja. Mittlerweile hat auch jeder irgendwo seinen riesen Flatscreen stehen und nicht mehr den kleinen Röhrenfernseher, den sind auch noch irgendwie so.
Es kommt alles dazu.
Es ist einfacher geworden. Es kommt alles dazu. Ne? Mm. Und dazu kommt jetzt, dass die deutschen Filmförderungen und Kinos natürlich gemerkt haben, oh, für deutsche Kinofilme werden nicht mehr so viele Kinotickets verkauft. Es gibt nach dieser Til Schweiger, Matthias Schweighöfer-Ära kam nicht mehr viel nach, wo du wusstest, das ist ein Kinogarant. So. Warum? Eben aus besagten Gründen. Dann kam Corona, was natürlich auch einen Einbruch für die Kinos bedeutet hat. Ja. Während Corona haben die Streamer natürlich die Chance genutzt, um möglichst breit irgendwie Abos zu verkaufen. Und die Leute haben gemerkt, ach, ist doch eigentlich viel schöner und günstiger zu Hause. Das heißt, das ist da mit Sicherheit mit reingefallen. Ich sage aber nicht, dass das deutsche Kino tot ist. Also ich sage, das internationale Kino sowieso nicht. Ich weiß nicht, Filme wie Dune und Co., die muss man sich im Kino angucken. Klar. Barbie war ein großer Erfolg. James Bond und Co., keine Ahnung. Ne? Die ganzen großen Hollywood-Projekte, die werden auch ihr Kinopublikum finden. Aber aus Deutschland heraus, es gab in den letzten Monaten so wenige deutsche Kinofilme, die gestartet sind, von denen waren ein paar dabei, die so gut sind, aber die einfach keine Zuschauer geholt haben. Und das ist ein bisschen schade und traurig. Mhm. Und ich glaube, wenn man mal abgesehen von den Kosten, wenn wieder mehr Kinofilme produziert werden in Deutschland, direkt fürs Kino, dann werden zwangsweise auch wieder mehr Leute ins Kino gehen. Da glaube ich einfach fest dran. Es wird nur aktuell wenig fürs deutsche Kino produziert, weil die Filmförderungen auch vorsichtiger geworden sind. Jetzt soll ja die Filmförderungsgesetz auch revolutioniert werden oder angepasst werden. Ich betrachte das gerade und beobachte das. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber ich würde mir wünschen, dass das deutsche Kino wieder größer wird, weil ich habe in meiner Karriere bisher extrem viele deutsche Kinofilme besetzen dürfen oder betreuen dürfen, jetzt sage ich selber schon besetzen, betreuen dürfen betreuen dürfen und das wird es wieder geben, weil dieses ins Kino gehen, mit auf die Reise genommen werden, Feel-Good-Movies, sage ich dazu, wirklich sich hinzusetzen und zu sagen so, ey, das war jetzt echt mal schönes, tat gut, mal raus aus dem Alltag, rein und schön. Und wir sind in Deutschland und wir haben tolle Schauspieler. Aber dazu müssen wir dann auch wieder mögliche Stars aufbauen. Das ist einfach so. Das ist so. Natürlich gibt es auch Themen, wo die Leute ins Kino gehen. Als ich damals Almania betreuen durfte, da kannte Fariyadim noch kaum jemand und sonst hatten wir auch nur unbekannte Schauspieler mit dabei und er hat über 1 Million Zuschauer geholt, weil das Thema so toll war. Das heißt, auch mit einem guten Thema holst du die Leute ab und die gehen dann rein. Und die ganzen großen Kinofilme, die in Deutschland funktioniert haben, waren meistens auch Family Entertainment dahingehend, dass sind die Eltern mit ihren Kindern reingegangen oder die Kinder gesagt haben, den müssen wir uns nochmal angucken. Dieses Multiplizieren von, wir gehen nochmal rein, wir gehen nochmal rein oder wir gehen zu viert rein, wir gehen zu sechst rein. Ja, und ich glaube fest dran, dass wir in Deutschland auch wieder eine Kino-Konjunktur haben werden, Hochkonjunktur haben werden. Aber im Moment ist es tatsächlich sehr Streaming-lastig, was auch seine Berechtigung hat, was auch toll ist. Gerade bei Serien, ne? Es gibt so viele Leute, die bingen dann ihre Serien durch und sagen, Mensch, das war jetzt toll und super, aber ja.
Ich habe das Gefühl, auch im Kinomarkt hat sich ja doch so viel verändert von den Genres. Also es ist ja so, ne, man hat ja so einen großen Teil, also oder weiß nicht, ob das jetzt ein Viertel ist, ist bestimmt ganz anders verteilt, aber es gibt so diesen Teil der großen, sagen wir mal, Actionfilme, Marvels, 3D, weißt du, Avatars, die ganzen mit so Schauwerten, die immer das alleine vom Budget natürlich US-Blockbuster-Filme sind. Klar. Check. Okay, da brauchen wir ja gar nicht sozusagen mit anfangen. Belebt das Kino als Kinobetreiber natürlich aber trotzdem. Also auch trotzdem gut, würde ich sagen. Gut ist, dass schon mal so ein Grundrauschen dadurch entsteht. Und man auch sagt, nee, den will ich im Kino sehen und den warte ich nicht, bis er auf Amazon ist oder so. Dann, glaube ich, gibt es viel Kinderfilme. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe keine Kinder, aber ich sehe immer sehr viel Kinderprogramm hier bei uns in den Kinos und sehr viel so Kinderfilme für Leute, die mit, ne? Und ich glaube, es gab auch gut viele Kinofilme. Also weiß nicht, viele kann ich nicht einschätzen, weil das...
Es gab ganz viele Kinderkino, gerade auch aus Deutschland. Da habe ich ja irgendwie auch das Glück gehabt, viele davon betreuen zu dürfen. Ja. Wir hatten zum Beispiel damals irgendwie Hexe Lilly, die ist ganz groß im Kino, genau. Und dann im drei Teile sogar. Dann Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, ich habe meine Eltern geschrumpft, kam er dann irgendwie noch. Dann haben wir wirklich diese ganzen zauberhaften Schwestern und jetzt Woodwalkers, was jetzt kommt und so.
Genau, also, was du
erzählst. Lucy ist jetzt Gangster. Also wir haben wirklich viele Filme gehabt, die wirklich sehr, sehr... Gab es nicht auch Hanni
und Nanni oder was? Ich habe Tausende gesehen
und dann,
irgendwie.
Und dann Wendy lief ja auch groß damals. Die Ostwind-Teile, ne?
Ja.
So, also Kinder-Kinofilme funktionieren, aber auch nicht mehr so gut wie früher. Das hat aber einzig und allein mit den Kosten zu tun. Mhm. Weil, wie vorhin erwähnt, eine Familie mit 2, 3 Kindern geht da nicht unter 120, 150 Euro raus.
Aber Moment, also vielleicht ist es so ein Berlin-Phänomen und ich glaube, wenn man jetzt natürlich so den größten Saal, also das prunkvolle Riesenkino mit dem, also den einen großen Saal, den es gibt, da kostet die Karte natürlich auch mal ein bisschen mehr, aber es gibt ja Kinotag zum Beispiel, ne? Es gibt immer noch einen Kinotag.
Der ist aber meistens Montag, Dienstag. Geht er mal mit dem Kind, der morgen am nächsten Tag Schule hat, ins Kino
abends. Ach so, natürlich, verstanden. Siehst du ja, ich habe keine Kinderperspektive.
Das heißt, du hast den Sonntag, du hast den freiesten Tag, da arbeitet keiner, da arbeiten die Eltern nicht. Vielleicht hast du den Samstag noch so. Samstag, Sonntag sind die teuersten Tage. Ich gebe dir recht, dass wenn ich unbedingt einen Film sehen will und finanziell vielleicht nicht die Möglichkeit dazu habe, finde ich immer einen Tag, wo ich auch für 6 Euro oder 8 Euro wahrscheinlich noch ein Kino
kriege. Und ehrlich, ich habe so eine Karte von meiner Kette. Ist eine, ich glaube, Cinestar oder so. Ich weiß nicht, haben aber alle anderen auch. Du kriegst jeden 10. Film, umsonst, den werden abgeklippt.
Bonuskarte ist ja cool. Das wusste ich
gar wirklich, nicht. Tatsächlich. Und also wirklich geil, weil also, das heißt, du guckst 9 Filme und der 10. ist umsonst. Und wenn du die dann also auch zum Beispiel auf dem Kinotag gucken kannst, oder die sind ja auch nicht so toll, wenn es nicht 3D ist oder Überlänge. Du, dann ist ja schon mal 10% Discount auch schon mal aufs Ticket. Also das macht schon irgendwie Sinn, wenn man da so ein bisschen guckt. Also wenn man gucken muss, kann man da auch, glaube ich, eine Lösung finden oder so.
Ja, total.
Nee, wollte ich nur sagen. Okay, und dann, klar, habe ich deutsche Filme. Also ich hatte jetzt immer Spaß irgendwie, aber du hast recht. Ich habe natürlich auch gesehen, jetzt der Pfau von Lutz, ja, der war jetzt auch leider nicht ganz so erfolgreich wie gedacht. Ne? Ist ja eigentlich, war ja auch David Cross drin. Ich weiß nicht, ob du ihn besetzt hast, aber wir haben jetzt letztens sogar tatsächlich mal so einen Eberhofer-Film im Kino gesehen. Das ist ja ein Film, den man
aber die funktionieren in Bayern ja wie Bolle. Also das ist ja Wahnsinn.
Eigentlich so ein Film, den man von der Ästhetik her gar nicht im Fernsehen sehen muss. Nein. Aber der ist so gefilmt wie Fernsehen, ja?
Ja, das stimmt.
Genau. Aber die,
ich glaube, es kommt wirklich aufs Thema an dem Moment auch. Und ich glaube, um die Jugendlichen wieder reinzukriegen ins Kino und nicht nur, ich sage jetzt deswegen Jugendlichen, weil was viele unterschätzen ist, wie viel Power in der Jugend, in den jungen Erwachsenen steckt fürs Kino. Ich glaube,
hast du total recht.
Die wieder rauszuholen aus ihrer Comfortzone, von ihrer Couch, sagen, ey, wir gehen heute mal cool ins Kino, das gelingt. Und da gibt es ein paar Ideen.
Sonne und Beton zum Beispiel.
Genau, so ist es. Und, das ist definitiv etwas, da muss man auch nicht das Buch gelesen haben für. Das hat mit Felix Lobrecht im Hintergrund, dass die Leute können sich identifizieren, es ist die Jugend, es nimmt mit und so. Mhm. Das wird auch wieder kommen. Aber da haben wir dann wieder die Verleiher und die sagen, und dann die deutsche Filmgesellschaft, die natürlich geht, alles muss immer ganz düster und alles muss immer dies sein und dann muss es im Idealfall noch irgendwie Zweiter Weltkrieg sein und so. Ne? Das ist dann wird es auch gefördert. Aber ich glaube, wenn die Filmförderungen mal ein bisschen auch irgendwie genauer hingucken könnten und mal ein bisschen mehr vertrauen würden, dann könnten wir auch ganz anderes leisten. Zum Beispiel Maxton Hall, was ich jetzt gerade betreuen durfte, startet jetzt auf Prime Video ganz groß und wenn die den als Kinofilm gemacht hätten, glaube ich fest daran, dass die Jugend auch da reingeht. Ne? Oder Skylines, als ich damals für Netflix Skylines gemacht habe.
Skylines, cool,
für mich einer der besten deutschen Serien, die je gedreht wurden, weil einfach mit Dennis Schanz als Showrunner da eine Qualität hinter war, die sondersgleichen gesucht hat. Und ich finde einfach, dass wenn sowas als Kinofilm jetzt kommen würde, Skylines als Kinofilm, dass es alle Jugendlichen würden reingehen. Müsste aber auch bedeuten, dass kommuniziert kommuniziert wird, hey, es wird das nächste halbe Jahr nicht auf Amazon oder Netflix zu sehen sein. Wenn ihr mitreden wollt, wenn ihr mit dabei sein wollt, dann müsst ihr da rein. Und dann funktioniert das auch wieder.
Ja, ja. Und nicht zu vergessen, du hast, ich gebe dir völlig recht, an die Jugend müssen wir natürlich auch ran, weil die auch sozusagen natürlich auch die Zukunft ist. Und die Älteren oder Mid-Ager und Älteren, Mittelalten, unser Alter, die also da darf nicht vergessen, gibt es ja auch immer noch den Arthouse-Film.
Ne? Das gibt es Arthouse, genau.
Ne? Also ich habe gerade hier ja die Herrlichkeit des Lebens, die Kafka-Film habe ich jetzt gerade letzte Woche gehabt im Podcast. Und was weiß ich was, ne? Also Arthouse geht ja auch immer noch.
Arthouse wird immer sein Publikum finden, genau. Wird immer irgendwie laufen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Vergesslichkeit der Eichhörnchen gemacht mit der Emilia Kühn. Das war tatsächlich ein Arthouse-Film. Ja. Oder vor 20 Jahren den ersten großen Maren-Ade-Film gemacht, Der Wald vor lauter Bäumen. Auch ein großer Arthouse-Film, die werden immer ihre Berechtigung haben, genau, und immer ihr Publikum finden. Genau. Aber damit verdient keiner von denen wirklich Geld. So,
nein,
ne?
Klar.
Geht auch nicht immer ums Geld verdienen. Aber ich glaube, dass wenn man wieder auch für Mid-Ager, wie du es so schön nanntest, und auch fürs ältere Publikum Kinoerfolge feiern will, dann geht das im Idealfall übers Family Entertainment und über die Feel-Good-Movies. Ich bin fest davon überzeugt, dass die wenigsten dramatischen, ernsthaften, schweren, ich sage bewusst schweren deutschen Filme es schaffen werden, im Kino ein breites Publikum reinzuziehen. Das ist, die Leute wollen ins Kino gehen, um mal kurz 90 Minuten, zwei Stunden raus zu sein aus dem sowieso schon deutschen negativen Alltag. So, das wäre auch da wieder, ne? Wenn die Deutschen nicht alle so irgendwie schwer und nicht in Leichtigkeit unterwegs wären und ein bisschen mehr Sonne und Liebe verstrahlen würden, dann wäre das vielleicht auch mal andersherum möglich, dass sie sagen, jetzt will ich mir aber im Kino mal was Ernstes geben. Jetzt will ich mal nicht immer gut drauf sein. Jetzt muss ich mal an meine Wurzeln, an meine in die Tiefe rein und den Schmerz spüren. Dann funktioniert das, glaube ich, auch. Das ist echt interessant. Ich glaube, dass die Leute wollen einfach, Kino muss einfach schön sein und Leichtigkeit. Und ich finde, es könnten viel mehr Leute liebevoller miteinander umgehen, empathischer mit umgehen. Das vermisse ich so extrem in Deutschland, auch in unserer Branche. Das ist der Wahnsinn.
Ja. Emra, ich habe da gar nichts mehr hinzuzusetzen. Ich will mit diesen wunderbaren Worten schließen. Ich danke dir. Ich danke dir total herzlich. Wir verlinken in den Shownotes deinen Kontakt, auch zu deiner Website. Da könnt ihr euch alle auch nochmal informieren, was Emra gerade so aktuell macht, was kommt, was er gemacht hat und vielleicht auch Kontakt aufnehmen, denn vielleicht der ein oder anderen hat ja auch Bock
gerne
drauf.
Ein Schauspieler, ne? Also ich vermittle tatsächlich nur Schauspieler, die das auch beruflich machen, ne? Keine Komparsen, keine Kleinersteller. Aber jeder, der auf einer Schauspielschule ist oder wenn er nicht auf der Schauspielschule ist, in diesem Beruf arbeitet oder arbeiten möchte, dann bin ich da immer sehr offen. Na klar. Und ich bin immer nur so gut wie mein Gegenüber, das muss man auch dazu sagen. Es gilt für jeden, ob Schauspieler, ob Regisseur, ich bin immer nur so gut wie mein Gegenüber. Und wenn wir uns gerade in den heutigen Zeiten anschauen, was in dieser Welt los ist und fühlen, wie wichtig es ist, empathisch, offen und respektvoll miteinander umzugehen, dann können wir ganz, ganz anderes erreichen. Und diesen Glauben daran werde ich nie verlieren. Ich weiß, dass das möglich ist.
Ja. Empowerment. Ich danke dir für diese Worte. Ich sende auch an euch alle Sonne im Herzen.
Ja,
und wie Emra sagt, Liebe, Offenheit, Empathie, wunderbar.
Ja, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören und vielen Dank, Alex, an dich.
Das danke
hat mir
dir.
Ganz großen Spaß gemacht.
Mir vielen, auch. Vielen Dank. Bis bald, mein Lieber. Danke.
Ciao.
Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.